Viele würden vielleicht sagen, ist es schon soweit, Seelsorge, oje. Ja. Also das Seelsorge ist ein bisschen, hat auch einen Nimbus für die letzten Stunden, was ja gar nicht stimmt, weil ich denke mal, die Seele ist etwas, was das ganze Leben eine Sorge, eine Unsorge braucht.
Herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin. Und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen. Und einer davon ist Birgit Hassler. Wir freuen uns heute sehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, es ist uns sehr wichtig, dass wir möglichst viele Perspektiven um das Thema Palliative Care darstellen in unserem Podcast. Birgit Hassler, du bist Seelsorge, ehrenamtlich bei uns auf der Palliativstation. Willkommen und magst du dich einfach mal ganz kurz selber vorstellen?
Willkommen, ich freue mich auch, dass ich da mit euch plaudern kann darüber. Ich stelle mir vor, mein Name ist Birgit Hassler. Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Söhne, wunderbare Söhne. Bin studierte Kunsthistorikerin, aber habe diesen Beruf eigentlich nie ausgeübt. Wir sind in jungen Jahren, mein Mann und ich, mit den kleinen Kindern zeitlang im Ausland gewesen. Und wie wir zurückgekommen sind, war ich dann eigentlich der Troubleshooter der Familie, der Großfamilie. Und so haben wir das uns dann aufgeteilt. Ja, ich selber bin in einer Großfamilie aufgewachsen und habe da eigentlich das Sterben und den Tod unmittelbar erlebt, weil meine Mutter hat ihre Großmutter, ihren Schwiegervater, meine Großmutter, 2 Schwestern meiner Großmutter betreut bis zum Schluss, und ich habe das als Kind eigentlich und Jugendliche sehr gut erlebt und sehr stimmig erlebt. Also ja, da werden wir dann sehen, wie mich das heute noch irgendwie beeinflusst.
Und wie oder wann bist du dann auf die Idee gekommen, in dem Bereich tätig zu sein, in dem du jetzt...
Ja, das war dann, Kinder waren einmal ein Jahr im Ausland, dann hatte ich irgendwie Zeit und dann dachte ich, ja, das war jetzt schon vor über 10 Jahren, habe ich begonnen mit dem Kurs für Lebenssterbe- und Trauerbegleitung, und dann habe ich angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten auf einer Palliativstation in einem anderen Krankenhaus, bis Corona, da durften wir dann nicht mehr, und dann habe ich mir das AKH gesucht und bin da in die Seelsorge geschlittert, weil da hatte ich einen Kontakt, und das ist wirklich etwas, noch einmal was anderes als in dem Spital vorher, weil ich da irgendwie eingebettet bin in ein Team. Es gibt ja die evangelische und die katholische Seelsorge. Ich bin katholisch sozialisiert, trotzdem in der evangelischen Seelsorge, was aber total egal ist, weil wir ja da nicht konfessionell arbeiten, dafür sind die Ehrenamtlichen da, also die Hauptamtlichen da. Und wir sind da vor allem, um Gespräche zu führen und Menschen zu besuchen und uns einfach unsere Zeit zu schenken.
Gibt es da einen Unterschied zwischen katholischer Seelsorge und evangelischer Seelsorge? Irgendein klassisches Unterschiedsmerkmal?
Ich kann das gar nicht so gut beurteilen. Vielleicht hat die katholische Seelsorge von den Ritualen mehr im Bett, aber nicht einmal das. Das weiß ich eigentlich nicht. Da bin ich zu wenig weit drinnen. Das kann ich eigentlich so nicht sagen.
Es ist wahrscheinlich oft die Beziehung, oder? Die entsteht jetzt unabhängig von der Konfession. Also das ist zumindest das, wie wir es oft erleben auf der Palliativstation, dass die Menschen eine Beziehung herstellen zu einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger. Wie erlebst du diese Beziehungen?
Also ich muss da einen Rückgriff machen. Ich habe dann eine Frankl-Ausbildung gemacht im Frankl-Institut, und die hat mir dann schon auch sehr geholfen, auch im Umgang mit dem Kontakt mit Menschen, weil es ist ja jede Situation und jeder Patient und jede Person ist so unterschiedlich und immer neu. Und was ich für mich gelernt habe, ist einfach, und ich lerne wahnsinnig viel für mich, einfach mich total zurückzunehmen und versuchen, präsent zu sein, so gut es geht. Und da entsteht dann am ehesten noch ein Kontakt und manchmal wunderschöne Kontakte und manchmal ist es ein bisschen zart auf gut Deutsch. Aber das wissen wir alle, wie so Begegnungen stattfinden. Aber es ist, wenn das gelingt, dann was Zauberhaftes und was Schönes und man hat den Eindruck, man hat was, man konnte den Menschen was geben und wahrscheinlich ist es was Gegenwärtiges, wo dann Krankheit nicht so im Vordergrund steht, sondern etwas anderes.
Mir fällt ein Zitat ein von Viktor Frankl, das ich letzte Woche gelesen habe und das mich wirklich beschäftigt hat. Er hat ja sehr viele schöne Sachen gesagt. Glück ist, was einem erspart bleibt.
Ja. Das ist das, was wir ja auch, wir Ehrenamtliche, das ist ja das Geschenk an uns eigentlich auf der Palliativstation. Weil wir dann so dankbar sind mit einem Schicksal, das uns jetzt erspart bleibt, zum Beispiel eine Krebskrankheit oder was auch immer. Mhm. Und man wird dann sehr demütig und bescheiden und die Werte verändern sich im Laufe der Zeit. Und das ist ein großes Geschenk, finde ich, weil manchmal Freunde etwas irritiert sind, wenn man sagt, man macht das. Aber das ist eigentlich eine Ehre und eine schöne Tätigkeit, weil das eine andere Energie ist auf der Palliativstation zum Beispiel. Ich war auch auf anderen Stationen ganz am Anfang. Es hat einfach eine Wachheit und eine Wesentlichkeit, die, glaube ich, im Leben essentiell ist und die wir dort spüren. Bei Patienten und auch bei den Angehörigen, trotz des Leides, trotz der Katastrophe. Aber das ist eben beides da.
Das heißt, damit ich das jetzt nochmal, oder auch unsere Hörerinnen verstehen, du arbeitest als Ehrenamtliche auf unserer Palliativstation, aber im Bereich der Seelsorge.
Genau,
oder bis
genau.
Der Seelsorge.
Im Bereich der Seelsorge, da wird man gleich in die theologische Ecke gedrängt. Mhm. Und da bin ich nicht zu Hause, das ist ein anderes Thema, da müsste man wieder ausholen. Aber ich bin sicher ein spiritueller Mensch, ja. Und ich glaube, wir sind alle spirituelle Menschen, nur müssen wir den Zugang dazu finden. Und deshalb wird man mit dem Button Seelsorge gleich in diese Ecke gedrängt und da ist es dann für mich oft echt eine Aufgabe, jedenfalls einmal keine theologischen Begriffe in den Mund zu nehmen, weil ich ja mein Gegenüber und die Welt des Gegenübers nicht kenne und weil das einfach wieder so einschränkt. Und da tue ich mir mit der Philosophie leichter, die ist größer, die ist weiter, oder auch mit Gedichten tue ich mir auch leichter. Da kann ein Raum entstehen und dann ist Begegnung oft möglich. Und wenn ich merke, das Gegenüber ist aber ein gläubiger Mensch, dann nehme ich Wörter wie Gott schon in den Mund. Dann brauche ich nicht vom großen Geheimnis sprechen, wie das ein David Steindl-Rast macht, was ich auch sehr gern mag. Aber das ist eben Frankl hat immer gesagt, von Mensch zu Mensch individualisieren, von Stunde zu Stunde improvisieren. Und das ist das, was wir auch machen. Wir müssen also ganz wach sein und erahnen, was jetzt das Gebot der Stunde ist.
Und das heißt, damit man in deinem Bereich oder so wie du jetzt arbeitest, arbeiten kann, macht man die Ausbildung zur Lebenssterbe- und Trauerbegleiterin? Also gibt es eine typische Seelsorgeausbildung auch?
Genau, das wird angeboten im Kardinal-König-Haus. Ein halbes Jahr dauert diese Ausbildung, einmal in der Woche. Und ich finde das wirklich sehr bereichernd für jedermann. Auch egal, ob man es dann macht, dann ausübt oder nicht. Weil man lernt sehr viel über sich selber. Und stellt sich auch wichtige Fragen. Ich glaube, das buddhistische Zentrum bietet das auch an. Also die zwei Möglichkeiten gibt's. Und bei mir war das dann so, dass ich die Frankl-Ausbildung gemacht habe, weil mich das einfach persönlich interessiert und weil ich schon auch, muss ich dazu sagen, den Luxus hatte, in meinem Leben das unterzubringen. Und die Philosophie war immer schon ein großes Steckenpferd, ist es auch nach wie vor geblieben und bereichert mein Leben ganz ungemein. Ich habe dann nebenbei auch die Psychotherapieausbildung begonnen und so rückblickend ist das auch ein roter Faden. In dem Moment sieht man das so nicht.
Wie ist eure Erreichbarkeit gegeben, wenn man jetzt am Allgemeinen Krankenhaus Wien davon ausgeht, dass rund um die Uhr vielleicht Menschen seelsorgerischen Beistand, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, es klingt vielleicht etwas trocken, benötigen?
Ja, also jetzt in diesem Krankenhaus oder überhaupt?
Genau, konkret hier bei uns in diesem Krankenhaus.
Da kann man in der Seelsorge anfragen, dass man gern katholische, evangelische Seelsorge hätte. Man kann das wirklich von der Station aus, ihr könnt das auch die Patienten fragen, weil dann würde auch eine Hauptamtliche kommen, evangelisch oder katholisch, eine Pfarrerin. Wir haben, also die sind beide wunderbare Menschen, die wir, die das leiten bei uns, die Marietta Goldermeierhofer auf der evangelischen Seite und die Erne, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, wunderbare Menschen.
Adelmeier-Mischling, genau. Kann das stimmen?
Genau, ja. Das ist die Erne. Genau. Also, und dann kann man sozusagen, wie soll ich sagen, vom Fach jemanden für ein Gespräch bitten. Ich glaube, das ist auch wichtig und schön. Und das, was wir da machen, wir Ehrenamtlichen im ganzen Spital im Prinzip, ist eigentlich nebenbei ein Angebot, aber wir sind eben nicht die Profis.
Und wie schaut jetzt so ein typischer Arbeitsalltag, falls es sowas überhaupt gibt, oder ein typischer Tag bei dir aus, wenn du tätig bist?
Ja, bei mir, ich muss gestehen, es ist nur ein Tag, ein halber Tag in der Woche und manchmal merke ich, ja, also ich bin nur einmal in der Woche da und das Team, wir treffen uns nicht regelmäßig, weil andere Zeiten haben, aber es gibt immer wieder mal, wo man sich dann unten im Büro trifft und sich austauscht über Patienten, wenn einem etwas sehr nahe geht. Das ist sehr gut, wir haben diesen Austausch. Und immer wieder mal haben wir eine Supervision von Psychotherapeuten, in meinem Fall Gestalttherapeuten, die es wunderbar ist, wo wir uns einfach noch einmal reflektieren können, wenn wir Probleme haben und auch mit Patienten ja überfordert sind. Gibt's ja auch. Ja. Und sonst bin ich jetzt am Dienstag immer da, da sind nicht so viele da, mehr ist es am Mittwoch. Mein Arbeitsalltag ist so, dass ich mir dann einen Kittel anziehe, hoffe, dass ich jemanden treffe und dann schon auf eure Station hinauf verschwinde. Und manchmal komme ich ein zweites Mal, wenn ich merke, das wird nicht mehr eine Woche dauern und mir ist es aber wichtig, dass wir uns noch einmal sehen. Und da gibt's immer schöne Begegnungen, da komme ich halt noch einmal. Also alles sehr unspektakulär.
Aber ihr seid auch immer voll gut zu erkennen, weil ihr habt ja diesen großen gelben Button von der Seelsorge. Das finde ich immer auch ganz, ganz nett, weil man dann einfach...
Dass wir ein bisschen präsenter wahrgenommen werden im Spital.
Was ist für dich persönlich, angesichts dessen, was du erlebst, was du auch vielleicht privat empfindest, Lebensqualität?
Lebensqualität hängt sehr stark... Ja, für mich ist Lebensqualität, in einem freien Land zu leben, gutes Wasser zu trinken, gute Beziehungen zu leben. Das ist schon alles nicht selbstverständlich.
Und hast du vielleicht einen Selbstfürsorge-Hinweis oder ein Selbstfürsorge-Geheimnis, wo du sagen würdest, das glaubst du ist wichtig, wenn man viel geben möchte auch oder viel gibt? Wie bekommt man für sich selber etwas zurück oder wo bekommst du etwas für dich zurück?
Ich muss ehrlich sagen, ich regeneriere mich sehr in der Natur. Das mag ich sehr. Ein bisschen Bewegung gehört dazu, auch Schwimmen. Gutes Essen ist mir total wichtig. Ich brauche nicht so viel. Ich brauche eigentlich nicht so viel. Wichtig finde, dass wir uns... Also mir persönlich ist es wichtig, dass ich nicht zu verplant bin. Ich mag mich nicht zu stressen. Ich habe gern diese Leerläufe dazwischen für Muse, wo dann einfach was Unvorhergesehenes passieren kann und ich kann mich dem widmen. Also ich müsste immer sagen, nein, geht nicht, ich muss dahin. Nein, geht nicht, da habe ich das. Also das ist mir persönlich wahnsinnig wichtig.
Und eine Frage, die wir auch immer allen stellen, was bedeutet für dich Palliative Care oder wie würdest du es jemandem erklären, der sagt, was, du arbeitest auf der Sterbestation? Was?
Ja, ich brauche eigentlich nur eure Station beschreiben, dann weiß ich, was Palliativcare ist. Es ist einfach eine extrem warme, fürsorgliche, den Menschen zugewandte, hochmedizinisch hochprofessionelle Haltung, und die gelebt wird. Ich muss wirklich sagen, das beeindruckt mich unglaublich. Und wenn man jetzt sagt, Seelsorge, ich denke, das, was ihr macht, ist hochspirituell auch. Das ist Seelsorge, weil der Mensch zählt, mit all dem rundherum, was ihn in diesem Leben beschäftigt. Und so kann man das Palliative, glaube ich, ganz gut verstehen. Ich kann es einfach nur beschreiben, weil ich so bei euch erlebe. Und das beeindruckt mich unglaublich.
Und hast du jetzt so im Klinischen oder im Alltag schon oft bemerkt, irgendwie Unterschiede, wenn du dich vorstellst, als entweder Ehrenamtliche oder als Seelsorge, ob da irgendwie die Reaktion unterschiedlich ist von den Patientinnen?
Ob ich mich jetzt als Ehrenamtlicher oder als Seelsorger
vorstelle? Genau, also ich stelle mir vor, dass gegen Seelsorge, wie du gesagt hast, auch
ja,
so.
Ja, es gibt schon einen Unterschied. Ja, viele würden vielleicht sagen, ist es schon soweit, Seelsorge? Mhm. Oje. Ja. Also das Seelsorge ist ein bisschen, hat auch einen Nimbus für die letzten Stunden, was ja gar nicht stimmt, weil ich denke mal, die Seele ist etwas, was das ganze Leben eine Sorge, eine Umsorge braucht. Das erlebe ich schon, obwohl ich finde es eigentlich wunderschön, jetzt als Seelsorger zu gelten, weil das ist so ein großes Feld. Da ist die Psyche, da ist der Sinn, da ist Spirituelles, da hat alles Platz, was wichtig und wesentlich ist.
Sich jemandem auch anzunehmen, so frei sozusagen, auch bereit zu sein, die Grenzen eines anderen Menschen einerseits zu respektieren oder aber auch zu erweitern. Ich glaube, das ist so das Besondere, dass die Medizin ja generell oft sehr begrenzt ist im Sinne von Diagnose, Therapie, Entlassung.
Yeah.
Und dann plötzlich spielen so viele Dinge mit rein. Und ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal auf die Palliativstation gefahren bin. In den 17. Stock hatte ich auch alle möglichen Gefühle in mir. Und habe mir gedacht, sind die dort alle so katholisch und heilig? Und dann hat mir unsere ehemalige Seelsorgerin erzählt, wie ich sie begrüßt habe. Und wir hatten wirklich eine tiefe Freundschaft und ich habe sie irrsinnig gern. Da sei ich einen Schritt zurückgetreten, als sie gesagt hat, sie ist die Seelsorgerin. Ah, ja. Und mir ist das gar nicht bewusst gewesen, aber vielleicht ist es manchmal auch so ein bisschen Angst oder so in die Richtung, darf ich jetzt nichts Verbotenes sagen, muss ich jetzt ganz anständig sein? Das finde ich so interessant, weil einerseits empfinden vielleicht viele, sie müssen so anständig sein und andererseits ist doch das Erste, zumindest bei mir war es so, was man in der Volksschule machen muss, ist, dass man etwas beichten muss. Also ist doch interessant, oder?
Mhm.
Weil wenn wo was Unanständiges Platz hätte, würde ich sagen, dann eigentlich dort. Aber die Menschen, habe ich manchmal so das Gefühl, denken sich, sie müssen sich jetzt, wenn es um Seelsorge geht, ganz so verhalten, wie sie es halt vielleicht auch früher gelernt haben. Weißt du, du musst in die Kirche gehen, du musst dich schön anziehen, du musst dann beten.
Mhm.
Oder am Sonntag, wo man mit der Familie da vielleicht mitgeschleppt wird. Siehst du da noch irgendwelche so Prägungen aus der Kindheit bei manchen?
Also das glaube ich schon, dass das da ist. Weil das kriegt man auch nicht so schnell aus den Köpfen. Aber ich versuche, dass das vielleicht gar nicht so aufkommt, indem ich dann gleich was Unverfängliches frage, ob ich was gerade tun kann, etwas einfach, dass das gar nicht so auftaucht, dieser Gedanke, weil der ist natürlich ein Thema, wir sind einfach, denken in Schablonen und diese Schablone ist halt damit besetzt. Ich habe sie ja selber irgendwie, diese Schablonen, also dieses Vorurteil, aber da ist eben Improvisation und Kontakt und Nähe und ganz was anderes dann gefragt und dann kommt es oft gar nicht so weit, dass man weggeschickt wird, kommt auch vor, aber...
Selten? Wirst du selten weggeschickt?
Ja, eher selten, ja.
Ja, das heißt, wie immer in der Klinik ist auch für dich, so wie ich raushöre, jeder Tag eigentlich ganz unterschiedlich oder jede Begegnung einfach einzigartig und... Du kannst dich gar nicht drauf einstellen, wie es heute werden wird.
Genau.
In der Früh.
Es ist komplett unterschiedlich und oft erwartet man überhaupt gar nichts und dann passieren die schönsten Dinge. Es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich interessant. Ja, da kann man erzählen ohne Ende, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin unglaublich bereichert selber und ich bin immer wieder mehr gefordert, selber Stellung zu beziehen, auch zu Themen, Problemen, die auftauchen, die vielleicht gar nicht ich habe, aber der andere hat. Und das wirkt dann, sickert nach.
Ja, sollen wir schon zu unseren großen Fragen kommen?
So. Eine große Frage möchte ich gleich stellen. Wenn du an Sterben und Tod denkst, was löst das bei dir aus?
Ja, bei mir löst jetzt mittlerweile positive Assoziationen aus, mittlerweile, weil ich mich so über Jahre mit dem Thema beschäftigt habe. Und es geht jetzt mehr oder weniger wirklich um das Gelingen. Und für mich persönlich beginnt das Sterben eigentlich mitten im Leben. Und das heißt ja schon der Philosophie, Philosophieren heißt Sterben lernen. Und es ist wirklich unglaublich spannend, weil ich habe ein Buch von einer buddhistischen Nonne gelesen, die über das, wie ist der Titel, Leben heißt Sterben lernen. Und da geht es um diese Übergänge, die wir ja auch im Leben permanent haben. Das Sterben ist ein großer Übergang, aber wir haben ja die Chance im Leben, diese Übergänge, es können Lebensübergänge, Krisen sein, aus denen irgendwie hervorzugehen und die irgendwie bestmöglich zu meistern. Und das ist jetzt meine persönliche Philosophie. Das ist mein Anspruch, wie es dann, ich glaube, dass man Rilke würde sagen, wir würden sozusagen durch unsere Krisen, in denen wir, die wir überstehen, gut hindurchgehen im Laufe des Lebens, wir nähern da die große goldene Wabe, also würden wir da sozusagen nähern und füllen als Bienen sozusagen. Das gefällt mir unglaublich, dieses Bild. Und so sind für mich so kleine Entscheidungen, kleine Überwindungen, kleine Dinge im Leben schon einfach so kleine Vorarbeit, damit ich mir dann leichter tue am Ende. Und ich habe beobachtet, das ist schon was anderes, wenn ich mich mit dem Tod im Leben auseinandersetze, als wenn ich sage, das kommt dann eh von selber irgendwann, weil das haben wir ja alle immer erlebt auf der Station, das ist dann gar nicht so einfach.
Also lebst du dein Leben in wachsenden Ringen, um es mit Rilke
genau,
zu sagen.
Genau, in wachsenden Ringen. Das mag ich gern, das Gedicht.
Und wenn wir dich jetzt als Patientin bei uns betreuen müssten, da stellen wir dann immer die Frage, was müssen wir jetzt über dich wissen, um dich bestmöglich betreuen zu können? Fällt dir da etwas ein, spontan?
Ja, das ist eine gute Frage, da hat man noch gar nicht drüber so Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich wäre bei euch am besten betreut. Ich mag ganz gern meinen Handlungsspielraum bis zum Schluss haben. Die Autonomie gesundheitlich hätte man ja vielleicht gar nicht so leicht, wenn ich irgendeine schwere Krankheit habe. Da wäre ich dann schon gut. Ich glaube, ich würde ganz gern möglichst wach bleiben im Kopf, damit ich das doch mitbekomme, so es möglich ist. Ich weiß nicht, mit der Schmerzmedizin, ob man das verbinden kann, Wachheit und gute Schmerzmedizin, aber Aha. Ich glaube, das geht heutzutage schon. Das wäre mir, glaube ich, ein großes Anliegen. Und sonst würde ich mich bei euch sehr wohl.
Einzelzimmer oder Doppelzimmer?
Ich persönlich glaube, ich habe gerne ein Einzelzimmer.
Dann bist du nicht die Einzige. Was hättest du gern sein mögen? Das ist jetzt schon eine Frage aus unserem Proustschen Fragebogen, denn da stellen wir sehr gerne einige Fragen. Und eine Frage wäre, was hättest du gerne sein mögen? Wer oder was?
Also, da hätte es viel gebraucht, weil da hätte ich auch Talent gebraucht, was ich nicht habe. Aber ich bewundere unglaublich Dirigenten. Und ich glaube, wenn ich es mir aussuchen hätte können, ein Musiker oder eine Dirigentin zu sein, weil die einfach unglaublich oft im Moment sind, im Hier und Jetzt. Und das ist irgendwie meine große heimliche Agenda, gegenwärtiger zu sein, achtsamer zu sein. Es gelingt mir nur leider immer nicht so gut, aber ich versuche es trotzdem.
Das Neujahrskonzert bräuchte ja auch dringend eine weibliche Dirigentin. Also sicherlich Bedarf.
Ja, stimmt. Aber
was ist deine Lieblingstugend?
Meine Lieblingstugend ist tatsächlich Mäßigung. Und wenn wir jetzt da zu den alten Griechen gehen, dann würde ich sagen Tapferkeit, wo sehr viel Mut drinnen ist. Und die zwei, die finde ich, weil von Weisheit rede ich jetzt lieber nicht, das ist so groß. Aber die zwei, denen kann ich viel abgewinnen.
Hast du ein Motto?
Ja, ich habe ein Motto. Ich habe tatsächlich ein Motto. Das steht im Stand in Delphi, im Tympanon, erkenne dich selbst, notice the autumn. Das mag ich sehr gerne. Und vielleicht auch noch Martin Buber, alles Leben ist Begegnung.
eine Lieblingsblume?
Das habe ich eigentlich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich mag eigentlich gern die Blumen, die es irgendwie schaffen, unter schweren Bedingungen irgendwo zwischen den Pflastersteinen herauszuschauen.
Mit Wurzeln.
Und die bewundere ich sehr. Ich mag eigentlich sehr gern Blumen, aber die haben meine Bewunderung.
Hast du einen Lieblingskomponisten oder eine Komponistin?
Wahrscheinlich ist das Beethoven, ja.
Du hättest jetzt auch Bach sagen können.
Das hätte auch gepasst.
Wenn es eine natürliche Gabe gäbe, die du besitzen könntest, welche wäre das?
Ja, ich würde eben ganz gern musikalisch sein. Das wär toll. Aber bin zufrieden. Aber wenn ihr mich gerade fragt.
Und eine übernatürliche?
Eine übernatürliche. Oh, ja, ich würde irgendwie gerne die Unbesonnenheit abschaffen. Da wird es anders aussehen.
Das ist, glaube ich, ein schönes Ende. Also ich finde, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich könnte ewig mit dir weitersprechen. Ist so bereichernd, es entsteht sofort so viel. Kann man schwer beschreiben, wenn man jetzt hier die Atmosphäre nicht spürt, sondern nur hört. Aber es entsteht so eine angenehme Stimmung. Und das finde ich ganz was Besonderes. Und das sollte uns vielleicht auch wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir, so wie du uns auch hingeführt hast, manchmal das Tempo rausnehmen und uns Zeit nehmen, Tiefe zuzulassen. Vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist.
Sehr gerne.
Ja, danke schön auch von mir. Als abschließende Frage habe ich immer gerne, hast du einen Palliativ-Care-Wunsch ans Universum?
Ja, ich würde wahnsinnig gern diese Haltung, die da gelebt wird, das ist ein kleiner Nukleus auf dieser Welt, und dass diese Haltung einfach gelebt wird, auch in anderen Spitälern. Und ich meine, das müsste natürlich dann in den ganzen Curricula, in der Pflege überall mehr Platz haben. Und das würde meiner Meinung nach halt auch sehr den Studierenden zugutekommen, weil allein die Auseinandersetzung mit dem macht sie ja auch schon zu anderen Menschen. Und das hat dann wieder eine große Auswirkung. Also, das wäre mein Wunsch.
Sehr schön, danke schön. Danke, liebe Birgit, dass du bei uns warst.
Sehr, sehr gerne. Hat auch mich sehr bereichert, mit euch zu plaudern.
Ja, bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Danke. Tschüss, Baba.